Ich möchte mich bei Norbert Miller herzlich bedanken und zunächst auch beim unserem Freundeskreis, der diesen Abend ermöglicht. Sie wissen, es ist das zweite Mal, dass der Kreis der Freunde und Förderer, ich weiß nicht, ob es eine Abkürzung gibt, KFF oder so, wir haben ja auch eine Abkürzung beim DHI. Es ist das zweite Mal, dass der Freundeskreis einen Jahresvortrag organisiert und wir sind hier von unserem Institut aus überaus glücklich über diese Art der Veranstaltung und auch dieses Zeichen der wechselseitigen Verbundenheit, um in Beziehungssprache zu reden. Beim Gang in diesen Saalen sind Sie an den vielen von Ihnen wohlvertrauten, man könnte sagen Penaten unseres Hauses, vorbeigekommen, die in Gestalt einer Bronzebüste und einer Porträtradierung auf die Besucher und Mitarbeiterinnen, jeweils natürlich auch des Historischen Instituts, blicken. Es sind die Charakterköpfe zweier recht unterschiedlicher Persönlichkeiten. Arnold Esch hat sie vor vielen Jahren mit guten Gründen im Foyer des Hauses anbringen lassen. Paul Fridolin Kehr, Jahrgang 1860, und der knapp 40 Jahre ältere Ferdinand Gregorovius. Der erste, einer der erfolgreichsten wilhelminischen Wissenschaftsmanager, tätig bis in die NS-Zeit und bis heute in Fachkreisen bekannter Urkundenforscher, ein Mann der Macht und der Institution. Der zweite, ein eher zurückgezogen lebender Privatgelehrter, der sich als Reisejournalist einen Namen gemacht hatte, nach seiner eigenen Aussage die Hinwendung zur Geschichtsschreibung aus einer Art Traumvision am Tiber vollzogen hatte, die Anerkennung der Zunft durch seine vielbändige, unmittelbar aus den Quellen geschöpfte und der persönlichen Anschauung der Stadt auch zu verdankenden Geschichte Roms im Mittelalter fand, sich jedoch von jeder institutionellen Bindung dezidiert fernhielt. Mit unserem Institut hat er zunächst eigentlich nichts, schon altersbedingt nichts zu tun. Kehr, den Horst Fuhrmann einmal als schlechten Historiker abgekanzelt hat, was sicher mit dessen literarischen Leistungen als Geschichtsschreiber zu tun hat, leitete die preußische Station mehr als drei Jahrzehnte und baute sie überaus tatkräftig und erfolgreich aus. Gregorovius, ich habe das schon angesprochen, hatte keinerlei institutionelle Macht hinter sich, aber ohne ihn gegen den römischen Institutsdirektor ausspielen zu wollen. Er hat wohl für die deutsch-italienischen Verbindungen, für das deutsche Interesse an Italien ungleich mehr bewirkt. Seine italienischen Reisefeuilletons finden noch bis heute ein Lesepublikum. Allerdings erlaube ich mir die Bemerkung, man darf die Bedeutung von Institutionen, auch wenn sie noch so schwerfällig sind, für eine gewisse Nachhaltigkeit und ich meine dafür auch damit auch unser Haus nicht unterschätzen in solchen Beziehungen. Entschuldigen Sie und ganz besonders entschuldigen Sie, Herr Miller, die lange Hinführung, wenn es doch jetzt um Ihre Begrüßung gehen soll, wenn man von jemandem erwarten darf, dass er unseren Penaten Ferdinand in einem weiten wissenschaftlich-geistesgeschichtlichen Horizont zum Sprechen zu bringen vermag, dann ist es Norbert Miller, denke ich. Ich möchte ihn hier im Namen des Hauses sehr herzlich begrüßen, wage aber nicht zu diesem Anlass seine weit ausgreifenden Arbeiten als Germanist und Komparatist und seien es auch nur diejenigen mit einem Italienbezug zu würdigen. Als spontane Assoziation, und man verzeihe mir diesen doch vielleicht zu schrulligen Einfall, ist mir der sprichwörtliche Pozzo di San Patrizio eingefallen. Übrigens in Klammern, Orvieto fehlt in Gregorovius' italienischen Wanderungen. Man könnte für diesen sehr schiefen Vergleich drei oder vier Punkte stark machen. die schiere Unerschöpflichkeit der Kenntnisse Millers im Bereich der europäischen, auch der Weltliteratur, die gerade auch Figuren am Rande des Kanons oder in gewisser Weise Querstehende dazu betrifft, und weiter darüber hinaus eben auch seine Passion für Musik und bildende Kunst, die eine große Rolle spielen in seinem Werk. Weiterhin Raffinement und Faszination, die das Bauwerk des Bozzo ausmachen und Norbert Millers Schreibstil kennzeichnen bzw. evozieren und die im Fall des Bozzo auch ein wenig an den Schauer denken lassen, den die Traumarchitekturen Piranesis und die schwarze Gotik von Horace Walpole transportieren, zwei Protagonisten im Werk von Norbert Miller. Schließlich die Verbindung und Überlagerung unterschiedlicher, sehr weit auseinanderliegender Orte und Geschichten, wie sie der Pozzo im umbrischen Orvieto mit keltischen Heiligenlegenden und zugleich mit der Geschichte des römischen Papsttums verbindet und die Norbert Miller wiederum mit seiner durch die Weltliteratur wandernden Neugier repräsentiert. Ich habe es angedeutet, dass Italien und deutsche Italien-Süchte und Sehnsüchte, Italien-Erfahrungen und Erfindungen von Goethe bis zu Gregorovius und darüber hinaus eine große Rolle im Denken und in den Passionen und im Schreiben Norbert Millers spielen. Er versteht es, hesperische Landschaften in großer Suggestivität erstehen zu lassen, gewissermaßen sogar mit malerischen Valenzen zu versehen und diesen Prozess der Aneignung und Bemächtigung, und das scheint mir eben ganz außerordentlich zu sein, gleichzeitig analytisch einzufangen und transparent zu machen. Das deutet auf ein weiteres wichtiges Kennzeichen im Werk Norbert Millers hin, dass sich bei ihm nämlich die Grenzen zwischen Wissenschaftsprosa und Literatur durchaus auflösen. Ein Punkt, den er, wenn ich das recht verstehe, auch zum Gegenstand seines heutigen Vortrages machen wird. Fast hätte dem Freundeskreis und unserem Haus, wie ich das gestern erst dem Internet entnehmen konnte, die Frankfurter Buchmesse noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Übermorgen, am Sonntag, hält Herr Miller in der Frankfurter Paulskirche die Laudatio auf Navid Kermani, der dieses Jahr mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wird. Miller wird über den Frankfurter Umweg auch wieder nach Rom gelangen, denn Navid Kermani hat wesentliche Anregungen für sein in diesem Jahr erschienenes Buch »Ungläubiges Staunen über das Christentum«, eine sehr subjektive Annäherung eines Muslims an katholische Bilderwelten aus Rom, anlässlich eines Aufenthaltes an der Villa Massimo bezogen. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte, die groß durch die Feuilletons ging. 2009, Kermani hatte eine, wie ich damals fand, sehr bewegende Auseinandersetzung mit Guido Renis, Gekreuzigtem in San Lorenzo in Lucina, veröffentlicht in der Neuen Zürcher Zeitung, die auf harsche Kritik hoher Kirchenvertreter beider Konfessionen gestoßen war. Ich vermute, dass Herr Miller gerade das Wandern nicht nur zwischen den Religionen und Kulturen, sondern zwischen unterschiedlichen ästhetischen Ausdrucksformen beim Frankfurter Preisträger reizen wird, womit wir wieder beim Thema des heutigen Abends wären. Ich danke sehr herzlich, dass Sie sich bis an die Via Aurelia Antica hinausgewagt haben, zum ersten Mal in ihren vielen römischen Wanderungen, und freue mich sehr auf diesen Abend.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des DHI, zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei Herrn Baumeister für seine freundlichen Worte bedanken. Ich bedanke mich bei ihm, bei Monika Kruse und Paola Fiorini für die Unterstützung bei der Organisation des heutigen Tages und der morgigen Exkursion. Zudem bei Cordula Wolf und Gerhard Kuck für die Gestaltung des schönen Flyers, mit dem wir zu der heutigen Abendveranstaltung eingeladen haben. Wir freuen uns sehr, dass Sie der Einladung so zahlreich gefolgt sind. Den Verein der Freunde des DHI in Rom, für den es noch keine Abkürzung gibt, gibt es seit Ende 2009. Unser erster Vorsitzender war Professor Dr. Ludwig Schmugge, der leider krankheitsbedingt zurückgetreten ist. Ich bin ihm im Juni 2012 nachgefolgt und auf der heutigen Mitgliederversammlung in dieser Funktion für die nächsten 4 Jahre bestätigt worden. Die Ziele unseres gemeinnützigen Vereines bestehen einerseits in der ideellen und finanziellen Förderung des Deutschen Historischen Instituts in Rom. Andererseits möchte der Verein besonders die Kontakte zwischen den ehemaligen Praktikanten, Stipendiaten und Mitarbeitern und aller dem DHI verbundener Personen aufrechterhalten und pflegen. Mindestens einmal im Jahr findet in Rom eine Mitgliederversammlung statt, das war heute, die in der Regel mit einer außergewöhnlichen Exkursion und nun zum zweiten Mal mit einem ganz speziellen öffentlichen Vortrag verbunden ist. Damit möchten wir nicht nur für das Institut werben, sondern auch unseren Freundeskreis bei der deutschen Gemeinde und natürlich auch sonst in Rom ein wenig bekannter machen. Dass sich der Verein immer noch in seinen Anfängen befindet, möchte ich Sie alle, besonders aber die in Rom lebenden Sympathisanten des Instituts, herzlich ermuntern, die Gelegenheit zu ergreifen und dem Verein beizutreten. Die Mitgliedsanträge finden Sie heute vorne am Tisch neben dem Eingang. Aber auch auf unserer Homepage natürlich. Denn wie und in welcher Richtung sich unser Verein entwickeln wird, hängt natürlich nicht zuletzt von den Anregungen, Ideen und dem Engagement seiner Mitglieder ab. Bevor ich nun Herrn Miller zu seinem mit großer Spannung erwarteten Vortrag über Ferdinand Gregorovius, Ninfa, Landschaftspoesie und Geschichte bitten darf, möchte ich ihn Ihnen kurz vorstellen. Geboren 1937 in München, studierte Norbert Miller Literatur- und Musikwissenschaft sowie Kunstgeschichte in Frankfurt und Berlin. Er promovierte in Berlin über Romananfänge des 18. Jahrhunderts, eine für die damalige Zeit doch ganz ungewöhnliche Arbeit, die unter dem Titel »Der empfindsame Erzähler« im Jahr 1968 veröffentlicht wurde und die Generationen von Germanistikstudenten, darunter auch mich, bei ihrem Studium begleitet hat. Im Jahr 1992 hatte er einen Ruf auf den Lehrstuhl für deutsche Philologie, allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft an der Technischen Universität Berlin angenommen, dem er treu geblieben ist und ihn bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2005 innehatte. Er ist unter anderem Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt, der Akademie der Künste in Berlin, sowie, und das freut mich besonders, der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, deren Vizepräsident er von 2009 bis 2015 war. Lässt man seine zahlreichen Aktivitäten und Veröffentlichungen Revue passieren, so fällt auf, dass es ihm von Anfang an ein großes Anliegen war, die Ergebnisse geisteswissenschaftlicher Forschung auch einer größeren Öffentlichkeit nahezubringen. Zusammen mit dem Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Walter Höllerer, der ihn nach Berlin geholt hatte, gründete er 1961 die Zeitschrift Sprache im technischen Zeitalter, deren Mitherausgeber er bis heute ist und die zu den bedeutendsten deutschen Literaturzeitschriften zählt. Neben seinen eigenen zahlreichen Veröffentlichungen hat Miller unter anderem die Werke von Jean-Paul, Daniel Defoe und Marie-Louise Kaschnitz herausgegeben. Er ist Mitherausgeber der Münchner Ausgabe der Werke Johann Wolfgang von Goethes sowie der kritischen Ausgabe der Werke Friedrich Nietzsches. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die europäische Literatur, Kunst und Musik des 18. bis 20. Jahrhunderts. Als Literaturwissenschaftler hat er sich in zahlreichen Aufsätzen etwa mit dem europäischen Klassizismus auseinandergesetzt. Als Kunst- und Kulturhistoriker hat er gewichtige Monographien vorgelegt, somit Archäologie des Traums über Giovanni Battista Piranesi, mit Strawberry Hill über Horace Walpole und die Ästhetik der schönen Unregelmäßigkeit und jüngst mit Fonthill Abbey über die dunkle Welt des William Beckford. Nur als Beispiel für die Vielfältigkeit seiner Studien nenne ich die jüngst erschienene Über die Vielfältigkeit seiner Themen nenne ich die jüngst erschienene Studie zum Briefwechsel zwischen Charles Lamb und Samuel T. Coleridge in der Abhandlung über Schweinebraten, die sich mit dem Alltagsleben in England vor 200 Jahren beschäftigt. Zusammen mit Karl Dahlhaus entstand das zweibändige Standardwerk Europäische Romantik in der Musik und unter dem schönen Titel Die ungeheure Gewalt der Musik, das Buch über Goethe und seine Komponisten. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, haben wir es bei Norbert Miller mit einem Homme de Lettres zu tun, den es offensichtlich reizt, sich inmitten der Disziplinen zu bewegen und dabei Gemeinsamkeiten wie Unterschiede und Grenzen zwischen den Wissenschaften und Künsten auszuloten. Sie sehen aber auch, dass sich das kulturgeografische Hauptinteresse von Norbert Miller zweifellos zwischen englischen und italienischen Themen bewegt, wobei ich erfreulicherweise eine leichte Präferenz zugunsten Italiens auszumachen vermeine, wenn ich jetzt mal an sein bereits erwähntes Frühjahrswerk über Piranesi denke oder an die Ausgabe von Goethes Italienische Reise zusammen mit Andreas Bayer, seine Aufsätze über Emanuel Geibel und Paul Heyse, die in dem Sammelband In uns selbst liegt Italien, die Kunst der Deutschrömer, veröffentlicht wurden, seine Essays über Wilhelm Heinze oder an sein Buch Der Wanderer, Goethe in Italien. Und so freut es und ehrt es uns außerordentlich, dass Sie mit dem heutigen Vortrag erstmals einen der großen deutsch-italienischen Historiker des 19. Jahrhunderts ins Visier genommen haben, der mit seinen in 5 Bänden erschienenen Wanderjahren in Italien als Begründer der historischen Landschaftsschilderung gilt, der mit seiner 8-bändigen Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter bis heute Maßstäbe gesetzt hat und der aufgrund seiner fundierten Quellenstudien die zwielichtige Gestalt der Lucrezia Borgia in ein etwas freundlicheres Licht tauchen konnte. Lieber Herr Miller, als 1993 mit dem Sigmund-Freund-Preis für wissenschaftliche Prosa durch die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ausgezeichnet wurden, hieß es in der damaligen Begründung der Jury, dass Sie komplizierte Sachverhalte sowohl für die Fachöffentlichkeit als auch für ein großes Publikum, ich zitiere, in lebendiger mündlicher Rede und in präziser schriftlicher Abhandlung durch die Treffsicherheit, Bildhaftigkeit und Musikalität Ihrer Darstellung erschließen. Mit diesem Instrumentarium wird es Ihnen leichter gefallen sein, sich der durchaus schillernden Person von Ferdinand Gregorovius zu nähern, der etwa von dem damaligen Gesandten am päpstlichen Hof, Kurt von Schlözer, als blasse, magere, kränkliche Erscheinung beschrieben wird, der die, ich zitiere, wegen ihrer poetisch geistreich-nervösen Richtung sehr behutsam behandelt sein will und den der damalige Rektor von Santa Maria dell'Anima, Alois Fleur, charakterisiert als, ich zitiere, unheimlichen, hochmütigen, in sich zerrissenen Patron, charakterisiert, der von der Feder lebt, rasch arbeiten muss und dem alle Spaziergänge und Konversationen nur zum Stoffsammeln dienen. Lieber Miller, wir freuen uns sehr, dass Sie heute trotz gewichtiger anderer Verpflichtungen bei uns in Rom sind und sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit einem Brunnen bin ich noch nie verglichen worden. Und dass ich mit dem schönsten aller Brunnen verglichen würde, das ehrt mich mehr, als ich sagen kann, auch wenn ich nicht ganz genau weiß, erstens, ob ich in die Tiefe des Brunnens auf Thomas Mannsche Weise einzudringen eine Chance hätte. Was müsste ich aber auch nicht, weil ich ja der Brunnen selbst bin. Und ob alles, was Sie so freundlich über mich gesagt haben, mich trifft, das will ich jetzt gar nichts dazu sagen. Ich muss aber etwas anderes vorausschicken. Ein Wort zur Erklärung an dem Beginn. Unter den vielen Wundern von Rom und den Dintorni, die ich zu meiner Schande nach so vielen Jahren immer noch nicht kenne, gibt es ein Paar, die gewissermaßen von sich aus mir ausgewichen sind. Ich spreche heute, es ist gedruckt und dadurch gar nicht zu widerlegen, und ich bedanke mich gerührt und ein wenig ängstlich bei Ihnen für die Einladung. Ich spreche heute über einen Garten, eine Märchenlandschaft am Fuß der Volsker Berge, die mir zur Zeit meines Lebens nicht zugänglich war. Das heißt, ich spreche über etwas, wovon ich eigentlich gar nichts weiß. Es ist mir ein bisschen damit gegangen, als wäre ich Heinrich Heine oder Nils Holgersson, nahe dem Wunder, doch ohne die rechte Möglichkeit, den Zauberstab, mit dem ich diese Vision hätte festhalten können. Doktor heißt es in der bekannten Stelle in den Nordseebildern, als der Visionär sich dem Bild nach und in die Wellen stürzen will. Doktor sind Sie des Teufels. Sehen Sie, ich stand nur einmal, und das durch Zufall, vor den Mauern dieses halben Märchens, der auch ein halber und in der Zwischenzeit vielleicht ein ganzer englischer Garten im Geschmack des Bloomsbury Circle geworden ist. Ich habe gehört, es sei noch schlimmer. Aber der Ausgangspunkt, um dieses römische Sissinghurst zu sehen, war so ausgemacht, dass wir ich heute gewissermaßen in Vorerwartung über etwas rede, was ich nicht weiß, und wir zusammen morgen hinfahren und ich dann widerlegt werde. Das hätte ich eigentlich sehr schön gefunden. Ich danke da auch herzlich dafür, dass mir, Sie haben es angedeutet, dass mir nun eine nicht vermeidbare Geschichte dazwischen gekommen ist, sodass Sie morgen, wenn Sie mögen, da hinfahren, wo ich nicht hinkomme, fahre ich nach Frankfurt, wo ich eigentlich nicht hin will. Meine Damen und Herren, ich spreche jetzt in den nächsten, na, es ist schon ein bisschen länger, der nächsten Zeit spreche ich über zwei Dinge. Ich spreche in einem kürzeren ersten Teil über das, was Ferdinand Gregorovius selbst mit Nympha verbunden hat, sowohl als Dichter wie als Historiker. Es gibt ein Gedicht über Nympha und es gibt einen großen Aufsatz in den Wanderjahren. Und ich spreche danach über die Problematik, Sie haben es angedeutet in Ihrem ersten Beitrag, Sie haben es angedeutet, es ist eine Schwierigkeit. Er war ein nervöser, ein griesgrämiger zeitweilig, ein aus Gesundheitsgründen in sich verschlossener Mann, der zeitlebens die Zunft der Historiker mit Misstrauen betrachtete und die Zunft der Historiker ihn. Ranke wie Mommsen mochten ihn nicht. Mommsen, dem späteren ersten Nobelpreisträger deutscher Zunge, war er zu literarisch. Und einer, der eigentlich ihm nahestehen hätte sollen, nämlich der uns allen so vertraute Jakob Burckhardt, charakterisierte ihn so, und darüber will ich im zweiten Teil ein bisschen nachdenken, er sagte zu ihm, nicht ohne Verdienste, aber zu viel Fantasie. Was es also mit Geschichte und Fantasie, mit der poetisch erschlossenen Geschichte auf sich hat im Felde von Ferdinand Gregorovius, darüber will ich ein bisschen nachdenken. Wann Gregorovius zuerst in den Bann der verwunschenen Landschaft von Ninfa geraten war, ist aus dem Tagebuch und aus den verstreuten Briefhinweisen nicht zu entnehmen. Der Artikel aus den Bergen der Volsker, in dem der Abschnitt über Ninfa steht, wurde am 23. Juni 1860 beendet. Der Plan für das Gedicht Ninfa entstand um die Weihnachtszeit 1859. Sie sind also gewissermaßen parallel nebeneinander entstanden. Ob der wirklich nur kurze Ritt mit dem jungen, damals schon bekannten Aquarellmaler Gustav Müller vom 11. bis zum 13. September 1859 nach den uralten Volsker Städten Senj, Norma und Kory mit ihren Zyklopenmauern ihn auch, wie im Aufsatz behauptet, zuerst nach Ninfa geführt hat, ist ungewiss. Die über viele Seiten ausgedehnte Landschaftsbeschwörung wirkt, auch im Kontrast der märchenhaften Dornröschen-Szenerie zu den starr über die Geschichte triumphierenden Bergwellen dieser Städte, wie eine künstlerische Einfügung aus einem anderen Kontext. Und dafür spricht im Aufsatz auch die Passage, worin Gregorovius diese im Sumpf versunkenen und unter dichtestem Efeu begrabenen Stadt mit ihren wiedergewonnenen und ihre Kirchen mit dem wiedergewonnenen Pompeji vergleicht. Zitat: Wahrlich, dieser Ort sieht reizender aus als Pompeji selbst, dessen Häuser umher starren wie halb zerfallene Mumien, die man aus der vulkanischen Asche emporgezerrt hat. Aber über Nympha wogt ein duftiges Meer von Blumen. Jede Wand, jede Mauer, jede Kirche, jedes Haus ist mit Efeu verschleiert und auf allen Ruinen wehen die purpurnen Fahnen des triumphierenden Gottes des Frühlings. Der doppelte Genitiv macht ein bisschen den Triumph des Frühlingsgottes zunichte. Deutet solche Mythologisierung über den selbstverständlich ausgespielten Gegensatz der blühenden Efeu-Stadt zur Mumienstadt Pompeji auf einen früheren, unabhängig und zu anderer Jahreszeit unternommenen Besuch hin? Ihm mögen andere gefolgt sein, während der Dichter Gregorovius an seinem Poem geschrieben hat, das erst im Sommer 1861 sich der Vollendung näherte, aber 1859 begonnen wurde. Er gab dem Gedicht die Datierung 1863, erschienen ist es jedoch noch einmal zwei Jahre später, 1865 im Stuttgarter Morgenblatt. Damals lag der Aufsatz seit 4 Jahren im Zeitschriftendruck, seit einem Jahr auch als Kapitel im 2. Band Lateinische Sommer der Sammlung, die seit dieser Zeit Wanderjahre in Italien heißt, vor. Der Geist romantischen Naturerlebens liegt, als würde rückwärts geblickt über diesem letzten Ritt durch die Rom umlagernden Berge, auf denen der inzwischen etablierte Wahlrömer Gregorovius sich seiner neuen Heimat versichert. Unternommen wurde der Ausflug, wie die nach der Campania, in die Berge der Hernica und an die Ufer des Liris, während seiner Sommeraufenthalte in Cenzano am Nemesee. Nur vollzieht sich die abenteuerliche Begegnung mit den trotzigen, hinter pelasgischen Mauern verschanzten Bergstädten bereits in einer Art schwärmerischer Selbstverzauberung, noch ehe Gregorovius sich wie einst die Prinzen im Märchen in die Wildnis des Nymphenreiches einfangen lässt. Der Blick über die klassische Ebene Latiums, Zitat, welche so ernst und schön mit ihren Hügeln und Kastellen sich dahin zieht, in der Ferne von den blauen Gebirgen des Apennin begrenzt, während weit hinaus gegen das Neapolitanische hin weiße Bergkuppeln sichtbar werden, weckt in ihm ein Empfinden beinahe heimatlicher Rührung für den so mächtigen Eindruck der Campagna von Rom und Latium. Zitat, sie erweckt mir, wenn ich sie verließ, immer wieder dieselbe Sehnsucht, sodass ich nicht vom Monte Mario aus in das Tal blicken kann, welches zwischen Palestrina und Colonna in jene lateinische Campagna führt, ohne das heftigste Verlangen zu fühlen, wieder dort hinüberzugehen. Es gibt Gegenden, die vollkommen mythologischen Stils erscheinen. Andere Gefilde sind vorwiegend lyrischer Natur, andere episch, homerisch, wie Astura und das Kap der Circe. Durchaus aber von großem historischem Stil und von der feierlichsten Ruhe des Tragischen ist die Campagna von Rom allein. Sie liegt da wie ein erhabenes Theater der Geschichte, eine große Bühne der Welt. Kein Wort des Poeten, kein Pinselstrich des Malers kann die verklärte Heldenschönheit Latiums auch nur andeutend denjenigen ahnen lassen, der sie nicht selber sah und empfand. Nichts von Romantik, nichts von fantastischem Reiz, alles still, groß, männlich, schön und ernst. Und das Antlitz dieser Natur steht vor dem Beschauer da, wie das der Juno des Polyklet. Ich habe diese lange Stelle als ein Beispiel einmal etwas breiter vorgelesen. Denn hier wird in klassische Antikenanschauung übersetzt, wie von selbst der unvergesslich jedem wahren Reisenden vor die Augen tretende Anblick dieser südlichen Natur. Heimatlich berührend vielleicht, da man auch am samländischen Ufer, woher er kommt, antikisch zu ahnen vermag. Und doch nur hier am mythisch-historischen Ort entfaltet die Landschaft ihre ideale Wahrheit für den, der ihr standzuhalten vermag. Nicht einzufangen vom Dichterwort, schon gar nicht vom Pinselstrich, so viele Bilder auch, wie er sagt, davon gemalt sind. Die Pointe gegen sich selbst und gegen die epidemische Schwärmerei der deutsch-römischen Kunstfreunde gleichermaßen gesetzt, verlangt wie von jedem eingeweihten Betrachter, auch von Gregorovius, das Abstreifen aller Romantik und die Selbstversenkung in das klassische Ideal der Dichtung einerseits und in die Tragik der antiken Geschichte andererseits. Nur fühlt sich, der da als Künstler vor dem Ausblick in die Landschaft kapituliert, als Historiker wie als Poet gefordert. Seine höhere Nervenkunst der Empirie ganz aufzubieten, um doch gegenüber der an Fakten und Dokumenten allein haftenden Geschichte die nur im Erleben fassbare Idealität aufzuspüren und ins Wort zu fassen. Dichtung und Geschichte bedingen sich bei ihm notwendig. Durchaus selbstbewusst hat er denn auch in diesem Hymnus auf seine Forschungen für die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter hingewiesen. Mit dem deutlichen Wink, die Stadt und ihre Umgebung blieben immer neu und groß für ihn und verlangten gebieterisch stets wieder die Rückkehr in ihren Bannkreis. Für das besondere Verständnis des Handlungsrahmens um seine schriftstellerische Wiedererweckung des Mittelalters bedarf der Historiker selbstverständlich der weit verstreuten mühselig zu rekonstruierenden Quellen in kommunalen und privaten Verstecken. Das war seine Hauptaufgabe, nicht die der großen Relationen der Diplomaten der unterschiedlichen Höfe. Ebenso muss er in der Anschauung des Alltäglichen nach den verwischten Spuren früherer Alltäglichkeit Ausschau halten. Anders als in der Staatengeschichte oder für die Biografien herausragender Staatsmänner der Neuzeit helfen da die Relationen der Diplomatie wenig. Stattdessen muss die mit Skepsis betrachtete Einbildungs- und Vorstellungskraft, kurz das Dichterische, dem aufmerksamen Quellenforscher und Chronisten zu Hilfe kommen, wenn er nicht hinter seinem eigenen Erkenntnisstreben zurückbleiben will. Gregorovius hat das nur gelegentlich, nur beiher erwähnt, in Briefen, wenn er sich gegenüber den etablierten Großmeistern seines Metiers polemisch abgrenzen wollte. Und die Zunft, das habe ich schon angedeutet, Ranke und Moms nicht ausgenommen, haben gelegentlich am Spott über den an keiner Universität etablierten, über den selbsternannten Geschichtsschreiber Roms nicht gegeizt. Schon nimmt man den Aufsatz nochmal zur Hand, die Datierung der Zyklopenmauer in den Bergen rings um Rom, in Valmontone, in Senje, Alatri oder Cori, die jedenfalls dem Zeitverständnis der römischen Historiker sich entzogen hatten, forderten Gregorovius Einbildungskraft umso lebhafter heraus, als sie ihm die mythenbildende Fantasie des Architekten und Vedutisten Piranesi und seiner Schule so vor Augen gestellt hatten. Die Inventione ist nach wie vor, so Gregorovius, die Muse des wahren und seiner Mission gewissen Historikers. Nun aber das Märchenwunder, das Staunen vor der blühenden Wildnis, die seit jeher den Namen Nympha getragen zu haben scheint. Nach dem jüngeren Plinius war dort ähnlich dem bis heute erhaltenen Tempel des Clitumnus ein Heiligtum der Quell- und Flussnymphen, die mit anderen Elementargeistern diese heroisch-klassische Landschaft im Altertum beherrscht hatten, bis sie mit Beginn des Christentums sich in der Natur zu verstecken hatten. Die historischen Dokumente für Nympha reichen bis ins 8. Jahrhundert, vom 10. bis zum 12. Jahrhundert wuchs die Ansiedlung, das brauche ich nicht allzu weit auseinandergreifen, das sehen Sie morgen ja ausführlicher, in der Kirche von Santa Maria Maggiore, die heute das immer noch die Hauptruine ist, wurde am 20. September 1159 Alexander III. Gekrönt und versprach aus diesem Anlass dem Magistrat der Stadt Nympha bedeutende Stadtprivilegien. 1298 überließ, es kommt dann die Auseinandersetzung, die Rache des Kaisers, Barbarossa trifft die Stadt nur wenige Wochen später, sie wird zerstört und dann gerät sie, das brauche ich jetzt alles nicht auszuführen, das wissen Sie. Als Ferdinand Gregorovius damals noch unzureichend mit den mittelalterlichen Quellen vertraut, zum ersten Mal vor diesem doppelt vernichteten Zeugnis einer bis in mythische Ursprünge zurückreichenden Vergangenheit stand, hatte die Wildnis hinter den Resten der Stadtbefestigung und zwischen den wenigen noch aufrecht stehenden Türmen und Kirchenmauern alle Spuren einstigen Lebens verwischt. Er musste sich wie einer jener Königssöhne aus Charles Perraults Märchen La Belle au Bois Dormant fühlen, der vergeblich im undurchdringlichen Dickicht Dornröschen zu erlösen sucht. So als wollte er mit Doré wetteifern, der fast um die gleiche Zeit an der Folge seiner Stiche über Perrault saß, kann er sich in der Erfindung immer neuer Einzelheiten dieses sichtbaren, ja betretbaren Wunders nicht genug tun. Zitat, es macht einen unbeschreiblichen Eindruck, in diese Efeustadt einzuziehen, in den begrasten, blumenbedeckten Straßen zwischen ihren Mauern umherzuwandeln, wo der Wind in den Blättern spielt, keine Stimme schallt als der Schrei der Raben im Turm, als das Rauschen des schäumenden Bachs Nymphäus, das Lispeln der hohen Schilfs am Weiher und das melodische Singen und Säuseln der Halme ringsum. Und dann belebt sich in der Einbildungskraft des nordischen Besuchers diese Welt zum Sommertagstraum. Blumen wimmeln durch alle Straßen. Sie ziehen in Prozession nach den verfallenen Kirchen, sie klettern auf alle Türme, sie liegen lachend und kichernd in allen öden Fensterräumen. Sie verrammeln jede Türe, denn drinnen hausen Elfen, Feen, Wassernymphen und die tausend reizenden Geister der Fabelwelt. Sie merken, wenn die Geschichte seinem Schreiben nicht Halt und Rückhalt gibt, droht die Fantasie tatsächlich mit Gregorovius durchzugehen. So wie es Jakob Burckhardt grämlich konstatiert hat. In den Kirchen, in den Klosterhöhlen von Subiaco lebt für ihn noch die Gestalt des Benedikt von Nursia. Jedes Monument in der römischen Campagna tritt scharf umrissen in den Konturen aus der Vergangenheit heraus in die Gegenwart. Das Märchenbild verlangt, wie die Legende, die Metamorphose ins Wunderbare, die Aufhebung der Gegenwart ins Märchen. Kein Wunder also, dass Gregorovius sich gleichzeitig als Reiseschriftsteller, und das darf man ja nicht, das muss man schon einschieben, er hat zeitlebens als Reiseschriftsteller und als Schriftsteller, auch als Historiker, als Schriftsteller für das Morgenblatt und andere kotterische Blätter und andere Blätter gearbeitet. Alles, was er schreibt, ist von ihm in Tagesarbeit erforscht und bezahlt worden. Er ist also als Reiseschriftsteller schon vom Metier aus, aber immer auch, denn das war doch, wie er fand, seine Berufung, als Dichter herausgefordert sah. Für die Leser der Augsburger Allgemeinen Zeitung fügt er die Märchenidylle zwischen die zupackenden Schilderungen der mit den Bergen rivalisierenden Zyklopenbauten ein. Für die Nachwelt aber und um dem Glanz seiner Jampendichtung tiefere Bedeutung einzuhauchen, änderte er als Poet die Perspektive. Nicht mehr das überwältigte Staunen bewegt ihn grüblerischer. In der nachträglichen Reflexion seiner nordischen Herkunft erscheint ihm die Fata Morgana jetzt nicht mehr als Märchen, sondern als ein Sinnbild der Vergänglichkeit, die einmal alle Denkgebäude, alle Religionssysteme so gut hinwegraffen wird, wie damals den Zwist zwischen, kann man schwer aussprechen, Zwist zwischen Papst und Kaiser im Mittelalter. Vielleicht war es ein Aufenthalt in der alten Heimat, der ihn an seine protestantisch aufgeklärten Anfänge zurückgeführt hatte. Jedenfalls verwandelt sich Ninfa fast parallel zu dem großen Aufsatz in die letzte, vielleicht auch die schönste seiner Dichtungen, in einen leuchtenden Abgesang. Nicht ganz unbedenklicher Ausgang für den Geschichtsschreiber des christlich-katholischen Roms, der Päpste. Ich lese nur eine kleine Strophe daraus vor. Ninfa, versunkene Stadt, lenzgrüne Gruft, Behausung für die Kinder nun der Luft, die dich in Efeu-Schleier ganz verhüllen. Könnt ich dich malen, wie dich der Abend malt in Purpurstrahlen, verhauch ihr sein fantastisch Glutenbild auf deine Türme, schauerlich und wild. Hier warf der Tag, dass nichts fortan im Meer entquellen mag, verzweifelt seine Urne in den Sumpf. Hier wittern die Jahrhunderte so dumpf wie Stunden leeren Schlafs, der Zeit nur richten sie Pyramiden auf aus Moderschichten. Ich habe immer ein bisschen über die sehr auffälligen Parallelreime, es sind also immer Verspaare, was zwar die Einheit stärkt, aber wie soll man sagen, die freie Entfaltung etwas behindert. Das also ist die Geschichte und es wird nun das Ganze zu einer Allegorie umgedreht. Tod und Verfall in ewig sich erneuerndes Leben zurückverwandelt, jetzt aber hin den überall lauernden, den bewegungslosen Sumpf, dessen lauernd aufsteigende Miasmen unausweichlich Krankheit und Tod bringen. Es ist völlig die Perspektive, parallel völlig geändert. Ein Nachtstück am hellen Tag verweist er in diesen Versen, lässt in diesen Versen nicht einmal das morsche Kreuz des Gottessohnes als Verweis gelten. Denn ihm zur Seite steht je ein Schächer und gibt ihm ein trauriges Geleit statt der ihm versprochenen Erlösung. O Christentum, der rätselhafte Schluss, O Christentum, wirst du vergehen gleich allen Religionen, die vor dir gefallen. Und nur im Marmor und im Namen fort noch dauern, so wie im entzählten Wort. Gedächtnis nur. Die nach Rom sich wenden Blicke, das nach der Antike bis in die Anfänge der Menschheit zurückfliehende Gedächtnis findet für alle Gegenwart nur das Schweigen der Schöpfung als Antwort auf jede stumme Frage. In der zweiten Hälfte dieser beinahe 400 Verse umfassenden Dichtung löst sich denn auch die Betrachtung des Wanderers mehr und mehr in imaginierte Stimmen auf und geht dann in langen Reden der Schächer und der Engel und der Fliegenden über. Eine merkwürdige Vorstellung, die bei ihm weit ältere Schichten aufnimmt, aber sie ja nun nicht als eine weitergeführte, als eine geschlossene Deutung, die nun von der Vergänglichkeit ausgeht, sondern als eine mit der Poesie zusammenhängende Ausdrucksmöglichkeit, die er völlig parallel neben das andere stellt und so eigentlich in der Dichtung, es ist seine fast letzte, danach ist er dann, hört er dann mit der Dichtung mehr oder weniger auf, er führt sie an einem Punkt, wo man sagt, die Dichtung kann denselben Gegenstand so oder so auffassen und damit rückt sie in ihrer gefährlichen Subjektivität an einen Punkt, in dem er die eigentliche Ansicht des Historischen, die davon ausgeht, dass die Beobachtung und die gesteigerte Sensibilität sich bedingen zu einer Erkenntnis von der Beliebigkeit oder fast Beliebigkeit des subjektiven Umdeutung in der Poesie weiterführen kann. Ich lasse jetzt eine längere Passage beiseite, in der ich die Vorgeschichte dieses Autors, der ja einmal als Philosoph und als Revolutionär angefangen hat, wie es sich für einen Studenten der Zeit um die Revolution herum ging, ein Schüler des großen Ästhetikers Rosenkranz war, dem seine große Dissertation und vor allem seine Habilschrift über Goethes Wanderjahre im Spiegel der sozialgeschichtlichen Entwicklung eine Rolle spielten und setze an der Stelle wieder ein, in der der Kunstvorgang als Erkenntnisvorgang bei dem in der Zwischenzeit etablierten Historiker Gregorovius so weiterführt. Er beginnt nicht mit, der Geschichte der Stadt Rom, aber er beginnt mit Dingen, die darauf zustreben. Es sind umfangreiche Aufsätze, die später in den ersten Band der Wanderjahre übergehen. Und da sind es vor allem zwei. Das eine ist ein Aufsatz über den Totenkult in Rom. In der er den Mimus und die Komödie, die Figuren und Grundfiguren des römischen Lebens nennt. Das mag im Einzelnen anfechtbar sein, nur um den Preis einer poetischer Mittel sich bedienenden Suggestion von Wirklichkeit durch den Dichter erreichbar, aber es führt dazu, dass er jetzt Beobachtungen römischer Zustände, er nennt sie Figuren in seinem ersten Ding, Figuren, also die sowohl Figuren, die dort bewegen, als auch Figuren des Denkens nennt, wenn er die in der Capella, die Capella alla Morte am Ponte Sisto erzählt, wie dort alle Wände und Decken mit den sonderbarsten Reliefs bekleidet sind, mit fantastischen Mosaiken und Arabesken bedeckt, zierliche Blumen angebracht, dort Rosetten und allerlei Ornamentik, wie sie nur morgenländische Fantasie erfinden mag. Alles ist auf das Sauberste gearbeitet, zusammengesetzt aus Menschenknochen. Man möchte seinen Sinnen nicht trauen. Man denke sich nur, eine unterirdische, von Kerzen hell erleuchtete Kapelle, gleichsam aus Schädeln und Gerippen gebaut, die mit toten Knochen ganz und gar überkleideten Wände, aber besetzt mit einer Girlande von lebenden, atmenden Menschen, meist von Mädchen und Frauen und in Seide gekleideten Damen, lachend, kichernd, angelehnt an Moder und bleichendes Gebein, in einer von Fäulnis durchzogenen Atmosphäre, umwallt von dumpfen Weihrauchwolken. Das hier ist ein Totentanz unseres Holbeins in ganzer, wirklicher Lebendigkeit. In makabrer Laune lässt er hier die Gerippe selbst an diesem Zusammensetzspiel mitwirken und verwandelt so die Lasten der Alltäglichkeit des Todes in ein Fantasie- und Nachtstück nach Callots Manier. Aber diese Form des Schreibens und des Nachstellens dessen, was er an Eindruck wahrnimmt, bringt Nuancen zum Vorschein, die durch das Herbeiziehen von Assoziationen der Wirklichkeit eine Art von Grundsätzlichkeit verleihen, die man sonst eigentlich nicht haben kann. Und diese Form der geschulten literarischen Aufmerksamkeit, die wird zu einem seiner Hauptmerkmale, nicht oder nur selten in der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, die an diesen Anfängen noch nicht geplant oder vielleicht angedeutet, geplant war, aber wohl in dem, was er über Italien in diesen Wanderungen zum Ausdruck bringen kann. Das Gleiche gilt auch für die Märtyrer wie Dutten, die wir alle aus Santo Stefano Rotondo kennen. Was in dieser Lust an malerischer Beschwörung des Augenblicks in der christlichen Malerei und auf dem Theater Erbe der alten Römer war, das sich in seiner barbarischen Lust an der Qual sterbender Tiere und Menschen entzündet hatte, lässt Gregorovius kopfschüttelnd offen, glaubt aber jedenfalls zu diesem Zeitpunkt an die Macht des theatralisch gesteigerten Augenblicks über die Fantasie auch der jetzigen Römer. Denn das ist die umgekehrte Konsequenz, der Sinn, Zitat, für Figuren und jederlei szenische Darstellung ist groß und allgemein. Es gibt kaum ein Fest, wo man ihn nicht gewahrte. Die biblischen Szenen, die Weihnachts- und Passionsvorstellungen sieht man in vielen Kirchen. Dies Rom ist eine wunderliche Figurenwelt. Die ganze Entwicklungsgeschichte der Erde ist hier in Figuren zu finden, von den Museen des Vatikan und des Kapitol und den Kirchen herab bis auf, und jetzt kommt eine geradezu unglaubliche Zusammenstellung, bis herab auf die Springbrunnen von Bernini und das Marionettentheater. Diese Form, so etwas wahrzunehmen, bedarf es einer geradezu außerordentlichen Fantasie, einer spielerischen Fantasie, die aber Zusammenhänge nicht nur ahnt, sondern auch ins Wort zu bannen vermag und damit etwas erreicht, was uns, wenn Sie erlauben, dass ein Literarhistoriker sich unter die Historiker rechnet, die uns Historikern nach Malerweise nicht offensteht und die wir uns auch verbieten. Das zu viel der Fantasie ist in diesem Fall doch natürlich die Voraussetzung seiner historischen Einsichten. Das muss man sich so vorstellen. Ich lasse auch hier noch einmal wieder, um Sie nicht zu lange zu plagen, lasse ich eine längere Passage über das Entstehen dieses Plans der Wanderjahre, die ja in ihrem Tendenz vor dem Lebensplan der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter stehen, beiseite lasse auch mit einem gewissen Schmerz, ich mache es doch hinein. Er trifft noch in diesen ersten römischen Wochen zum ersten Mal einen ihm Wahlverwandten, nämlich den jungen Paul Heise. Sie treffen sich und er sagt über ihn: In Rom war der Berliner Dichter Paul Heise ein Jüngling von fast mädchenhafter Schönheit. In so jungen Jahren, er ist etwas über 20, scheint er schon völlig fertig zu sein. Wie er war auch Heise unter einer Doppelvoraussetzung nach Italien gekommen, als geschichtlich orientierter Romanist, der in der Vaticana provenzalische Landschriften für seine Habilitation erforschte, und als ein früh von seiner Mission überzeugter Poet und ein überzeugender Poet schon in seinem Berliner Umkreis. Und wie Gregorovius war auch Paul Heise von dem Gedanken durchdrungen, dass nur das die eigenen Vorurteile überwindende Studium der italischen Welt in all ihren Facetten einem den Blick für die Wirklichkeit als Ideal und als Erfahrung öffnen könne. Auch für die Vergangenheit und auch für die des Ideals. Während nordische Landschaftsmaler, wenn Sie erlauben, dass ich das einmal in einem Vergleich zusammenbringe, während nordische Landschaftsmaler in Rom, sobald sie Szenerien aus den Albaner Bergen nachbildeten, an die Alpen oder an die Nordsee dachten, während Viktor von Scheffel mit dem Blick auf die Insel Capri, die Gregorovius über alle Maßen liebte, am Trompeter von Säckingen bastelte und vom Kater Hidi Geigei träumte und während, um auch das nicht zu vergessen, Mendelssohn in Rom die erste Walpurgisnacht von Goethe und die Hebriden-Ouvertüre komponierte, schrieb Paul Heyse die ersten seiner italienischen Novellen. Sorgfältig beobachtete, geistreiche, mit der Differenz der Wahrnehmung spielende Augenblicksbilder wie L'Arrabbiata oder Am Tiferufer, das steht ganz nahe neben dem, was der immer noch sehr junge Gregorovius auch macht. Heyse war auf dem Weg nach München, wo seine künftige Stellung durch eine Berufung Maximilians II. Für lange Zeit gesichert war. Während Gregorovius, der ihm viele Jahrzehnte später in die gleiche Stadt nachfolgen sollte, ein Leben lang für sein karges Auskommen und die Vollendung seines Riesenwerks selbst zu sorgen hatte. Ich umgehe jetzt ein bisschen die Geschichte, wie er auf dem Weg nach Sizilien, seiner Wanderjahre zum Teil werden, wie er dort auf die Idee kommt, an die Stelle von einzelnen Landschaftsbeschreibungen oder unzusammenhängenden, nur im Mosaik ein Bild ergebenden Geschichte der italienischen Landschaften etwas machen kann, will er vorübergehend in Sizilien mit großer Intensität ein großes Werk über Sizilien schreiben und die Entwicklung der Normannen und der ihnen folgenden Staufer. Also ein historisches Werk, das aber keine rechte Gestalt annehmen will, außerdem einer Reihe von ganz wunderbaren Essays, die einmal später in die Wanderjahre eingehen. Er weiß, dass er jetzt die Entscheidung getroffen hat, neben seiner Brotarbeit her ein großes Werk zu schreiben. Er beginnt mit den Grabmälern der römischen Päpste, also einer Vorstudie zu der Geschichte der Stadt Rom. Am 16. Januar des Jahres 1854 bereits und lässt seine Pläne zu novellistischen und literarischen Zeichen auf und auch die Kulturfragmente aus Sizilien, ein zweites Buch, bleiben im Vorstufencharakter bestehen und von dem Tag an, als er beginnt, die Geschichte der Stadt Rom zu schreiben, deren 9 Bände mit einer geradezu erschreckenden Regelmäßigkeit erscheinen, eines mit der gleichen Sorgfalt durchgebildet wie das andere, mit der gleichen Intensität auch den Vorstufen, den dunklen Jahrhunderten, in denen man nach der karolingischen Zeit über 2 Jahrhunderte immer fast gar nichts weiß, also was im Einzelnen in der Stadt vorgegangen ist, baut er daneben, weil er das auch braucht, um es zu finanzieren, baut er sein Werk der Aufsatzsammlungen aus. Und da taucht ebenfalls das Problem auf, wie geht man damit um? Der Titel, die Wanderjahre, wird erst mit dem 2. Sammlung festgelegt. Da allerdings hat er auf einmal die Idee, wie er seine Brotschreiberei, die gleichzeitig seine Leidenschaft ist und mit seinem geduldig verfolgten Riesenwerk zusammenkommt. Und das ist die Idee des Titels selbst, der Wanderjahre. Die ersten hießen anders, sie behalten auch ihre Einzeltitel über die Zeit hinweg. Insgesamt werden es 5 Bände. Und da hat er eine Erleuchtung. Als er 1849 seine von Rosenkranz angeregte, zu Goethes Jahrhundertfeier vorgelegte Schrift, Goethes, Wilhelm Meister schon erwähnt, in seinen sozialistischen Elementen entwickelt, erschienen bei Wilhelm Bornträger, hatte Gregorovius, übrigens als einer der ersten Kritiker überhaupt, den Rang von Wilhelm Meisters Wanderjahren erkannt. Und in Abgrenzung zu den Lehrjahren, in denen, so seine Meinung, das künstlerische und eigentlich romanhafte Element so beglückend vorherrsche, in der umfassenden Gestaltung der Gesellschaftsidee etwas Neues geschaffen. Es werden, so hieß es damals, alle einzelnen Erscheinungen derselben, als die Begriffe der Persönlichkeit, der Bildung, der Ehe, des Eigentums, der Arbeit, des sozialen Vertrags und so weiter, künstlerisch zur Geltung kommen und als Glieder eines Organismus sicher aufweisen, aber ohne die Fixierung auf eine einheitliche, durchgebildete Handlung oder Thematik. Die kühne Parallele, die Gregorovius damals zwischen den beiden dichterischen Hauptwerken des späten Goethe zog, dem Wilhelm Meister, den Wanderjahren, also dem späten Wilhelm Meister, und dem Faust II, denen Goethe erst in einer kaum noch zu überbrückenden Zeitabstand von mehr als 30 Jahren in den letzten Jahren seines Lebens einen zweiten, in seinem Anspruch noch einmal gesteigerten Teil hatte folgen lassen. Also diese beiden zweiten Teile, Wilhelm Meister und Faust, wurden für Gregorovius jetzt in Italien der Rettungsanker, um seine anspruchsvoll glänzenden Stadt- und Landschaftsporträts in ihrem eigenen Werkanspruch neben das Hauptgeschäft der römischen Geschichte zu stellen. Wie Goethe im letzten Jahrzehnt nicht nur die Ausweitung des Faustmythos über die Tragödie hinaus zu seinem Welt- und Menschheitsgleichnis sich abgerungen hatte, so war es Goethe in den gleichen Jahren durch eine bis heute unbegreifliche Anspannung aller Kräfte gelungen, auch die anderen Lebenslücken zu schließen. Vierter und letzte Teil von Dichtung und Wahrheit, den zweiten römischen Aufenthalt und eben in zwei Anläufen, 1821 und danach, den Staats- und Gesellschaftsroman der Wanderjahre. An die Tragödie und an den Roman konnte der alte Goethe nach Gregorovius' Überzeugung nicht mehr anknüpfen. Das Missbehagen der Leser, die in diesem Roman der Entsagung ihre alten Lieblingsfiguren nicht mehr oder doch nur in verzerrten Umrissen zu gewahren glaubten, hatte sich zu verwandeln in eine offene Aufmerksamkeit für Goethes Gedankenwelt. Zitat von Gregorovius: Sowohl auf dem Wege der humanistischen Welttätigkeit und Weltweite im Allgemeinen, als auch im Besonderen einzelner Themen, wie in der bekannten geognostischen Naturansicht Goethes, welche in den Wanderjahren Jarno vertreten muss. Das Stoffartige und Studienhafte beherrscht den zweiten Teil des Faust, wie es die Wanderjahre beherrscht. Es dürfte wohl eine lohnende, besondere Aufgabe sein, diese Verwandtschaft von Faust und Meister genauer zu erforschen. Das hat er nie unternommen. Als er aber auf sich selbst bezogen diesen scheinbar eichendorffschen Begriff der Wanderjahre auf sich selbst übertrug, da werden die Wanderjahre so etwas wie das zweite Hauptwerk. Heute würde man sagen, es ist vielleicht sogar sein Hauptwerk aller Hauptwerke. Das heißt, es wird an dieser Stelle etwas Neues erworben, das in sich eine künstlerische, aber auch eine Art literarisch-essayistischer Einheit ergibt. Ein in sich vielfach gegliedertes, die Begriffe aus dem Goethe-Text kommen hier jetzt nochmal vor, und in Wechselspiegelungen arbeitendes Sammelbecken, das neben den eigentlichen Landschafts- und Städtebildern, die ja im 19. Jahrhundert unendlich berühmt waren, es gibt ja unendlich viele Nachdrucke und Wiederauflagen dieser Werke, dass neben den eigentlichen Landschafts- und Städtebildern aber auch die Tageswirklichkeit erst der französischen Okkupation, zweitens des Zusammenstürzens des Papsttums und der beginnenden italienischen Einheitskriege mit auffängt und dem Autor die Freiheit lässt, auch in seine Ansichten, wie Goethe es tat, Zukunftshoffnungen und Warnungen einfließen zu lassen, wird das kulturell-politische Bekenntnisbuch, aber auch der aus Anschauung gewonnene Appell an die Gesellschaft. Über den abgeschlossenen Kosmos der römischen Mittelaltergeschichte hinaus will Gregorovius in seinen Wanderjahren nach Goethes Vorbild in die Gegenwart und in die Zukunft weiterwirken. Die Aufsätze sind nicht einfach Vorstudien, Nebenarbeiten. Sie wollen in ihrem geschlossenen Ganzen gelesen werden, wie gesellschaftskritisch utopische Beiträge und Mahnungen in einer Umbruchzeit. Auch für diese Funktion war ihm, wie konnte das anders sein, das Engagement für den heutigen und den künftigen Tag wichtig. Aus der vielbändigen, schwer zur Einheit bändigbaren Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter waren solche Querverbindungen naturgemäß nicht leicht zu extrahieren. Da aber weite Strecken der Wanderjahre, Aufsätze, ihrerseits Filiationen oder Ergänzungen waren, in Naturanschauung gebettete Parallelhistorien, waren, wie für jeden engagierten Leser, auch für den Verfasser selbst, die beiden sein römisches Leben bestimmenden Werke, nur zwei Seiten eines Ganzen. Ich danke schön.